Good morning, you are listening to Insert Moin at Superlevel.de. My name is Daniel and today I'm talking to Jennifer. Good morning, Jennifer.
Good morning, Daniel.
You're working for British indie developer Nyam Nyam. I hope I'm pronouncing it right.
Yes, that's correct.
Okay, but you've been born and raised in Germany, so we could actually switch to German.
Ja, lass was machen.
Okay, dann machen wir es nämlich auf Deutsch. Also das heißt, falls jetzt Hörer schon einen Schreck bekommen haben, ach du liebe Zeit, jetzt alles auf Englisch, weiß gar nicht, ob ich das verstehe. Ja, du bist Jennifer, arbeitest für einen kleinen britischen Indie-Developer, Nyam Nyam Games heißt ihr. Ihr habt gerade ein, ich glaube, es war sogar euer erstes Spiel, Tengami, rausgebracht.
Genau.
Dazu hatten wir schon einen Podcast, also das heißt, Leute, die uns regelmäßig hören, werden quasi über das Spiel schon unsere Review, nenne ich es jetzt mal, gehört haben. Und als ich mich im Vorfeld so ein bisschen informiert habe, da war ich auch bei euch auf der Webseite und da habe ich eben genau diesen Satz gelesen, Jennifer was born and raised in Germany. Und ja, dann habe ich euch angeschrieben und gefragt, ob du nicht Lust hast, in diesem Podcast ein wenig über dich und über deine Arbeit an Tengami zu reden. Und das hat ja auch glücklicherweise geklappt. Bevor wir jetzt aber zu Nyam Nyam und Tengami kommen, habe ich gesehen, du hast eine sehr, sehr spannend klingende Karriere in der Games-Branche gemacht. Deswegen erzähl doch erstmal, was du alles bisher schon gemacht hast.
Okay, ich habe Informatik studiert. Und am Ende meines Studiums habe ich überlegt, also ich wusste immer schon, dass ich, Computerspiele halt machen möchte beruflich, aber wusste nicht so genau, sag ich mal, den Werdegang. Und ich habe Informatik studiert und am Ende des Studiums habe ich mich bei mehreren Firmen in Japan beworben. Und eine davon, die heißt Acquire. Einige Leute kennen die hier mal vielleicht, weil die haben zum Beispiel Tenchu Stealth Assassin auf der PlayStation 1 gemacht oder auch die Way of the Samurai Serie. Und die haben mir ein Praktikum angeboten für 3 Monate. Und dann bin ich halt erstmal 3 Monate rüber, habe das Praktikum gemacht. Und dann hat das aber so gut geklappt, dass sie mir halt einen Job angeboten haben. Und dann bin ich 4 Jahre lang da geblieben.
Warst du denn schon vorher irgendwie Japano-affin? Weil ich glaube jetzt, also ich sag mal jetzt nach England gehen oder nach Nordamerika fällt ja jetzt einem Deutschen kulturmäßig nicht ganz so schwer. Aber in Japan ist ja erstmal dieser Kulturschock relativ groß, weil man versteht die Sprache nicht, die Zeichen nicht. Die Kultur und Gepflogenheiten sind oft ganz anders. Das heißt, es ist ein deutlich höherer Schritt, als wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, man geht halt nach Amerika, um da zu arbeiten. Also hast du dich vorher schon irgendwie für japanische Kultur interessiert, beziehungsweise hast du sogar irgendwie die Sprache schon ein bisschen verstanden?
Also schon, also durch Computerspiele. Also ich habe halt früher immer gerne halt so Ninja und Samurai Abenteuerspiele gespielt. Da gab es ja so einiges in der PlayStation 1 und 2 Zeit. Mhm. Und dadurch schon, dass ich mich halt so ein bisschen für traditionelles Japan interessiert habe und die Geschichte. Ich habe aber nicht Japanisch gelernt, sondern dann erst, als ich mir überlegt habe, ja, ich möchte gerne nach Japan, weil Japan ist ja schon irgendwie auch ein Land, weiß nicht, so das Mutterland der Videospiele. Könnte man ja vielleicht doch sagen. Also da hat, sagen wir mal, da ist ja sehr viel draus hergekommen. Und von daher fand ich das halt das sehr spannend. Und der andere Aspekt war, dass ich halt irgendwo hingehen wollte, wo es ganz anders ist. Also ich meine, Deutschland oder Europa, da gibt es ja schon, sag ich mal, viele Ähnlichkeiten in der Mentalität. Ich wollte mir aber mal was angucken, wo es halt ganz anders ist.
Und also so eine Form des Fernwehs auch.
Genau, ja.
Und hattest du dann, um die Frage nochmal aufzugreifen, einen Kulturschock am Anfang?
Nee, also Kulturschock würde ich nicht sagen, weil es ist alles so aufregend am Anfang. Oder ist das am Anfang, so die ersten 2 Jahre? Es gibt halt so viele neue Erfahrungen, die man macht. Man lernt sehr viele neue Sachen. Und selbst, sag ich mal, so ganz alltägliche Sachen wie in den Supermarkt gehen, sind halt so eine totale Herausforderung am Anfang. Aber also ich fand das ganz toll, weil man irgendwie halt so gemerkt hat, okay, ich bin jetzt halt in einem anderen Land, ich spreche die Sprache noch nicht sehr gut, aber dass man halt irgendwie trotzdem, sag ich mal, die Sachen so schafft. Also ich fand das einfach schön.
Und ich habe auch wirklich, muss ich sagen, allergrößten Respekt davor, vor jemandem, der halt so sagt, so nach dem Studium, doch, jetzt packe ich meine Sachen und hau mal ans andere Ende der Welt quasi ab und arbeite da. Also das ist ja auch nochmal was anderes, ob man jetzt sagt, ja, man reist halt mit einem Backpack durch Australien und das ist eigentlich eher wie Urlaub, sondern wirklich da zu arbeiten. War denn da dann die Geschäftssprache des Studios Englisch oder wie hast du dich da anfangs verständigt, wenn dein Japanisch nicht so gut war?
Nee, das war immer auf Japanisch. Also, weil ich bin ja Programmiererin gewesen bei denen. Und also Programmierung, das ist ja viel auf Englisch. Also man konnte halt schon, sag ich mal, so den Code von denen verstehen, auch wenn jetzt die Kommentare auf Japanisch waren. Also Programmiersprachen sind ja an sich schon eher dann universelle Sprachen. Also das ging schon. Und die Dokumentation, also ich glaube, das erste Spiel, an dem ich gearbeitet habe, war auch noch auf der PlayStation Portable. Und die Dokumentation dafür, die gibt es ja auch auf Englisch. Also von daher war das kein Problem.
Mhm. Und dann hast du dich aber nach 4 Jahren in Japan doch entschieden, wieder nach Europa zurückzukehren und bist dann bei Rare gelandet, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau. Nach 4 Jahren habe ich überlegt, also ich fand halt Japan sehr toll und es hat mir auch sehr gefallen, da zu leben. Aber das Problem ist, dass halt die japanische Spielebranche, sagen wir mal, also als mit der PlayStation 3 und der Xbox 360 losging, hatten die halt so einen massiven Einknick. Und denen ging es halt sehr schlecht, weil es denen sehr schwer gefallen ist, sag ich mal, sich so mehr auf den internationalen Markt einzubringen. Also zum Beispiel, es gab ja dann noch immer mehr, vor allem den kanadische und amerikanische Entwickler. Und die konnten halt, sag ich mal, besser Spiele machen für den nordamerikanischen Markt. Und da ging es halt der japanischen Spielebranche in der Zeit sehr, sehr schlecht. Und dann habe ich mir überlegt, dass es vielleicht mal interessant wäre zu gucken, was halt in anderen Ländern im Moment passiert. Und da habe ich mich bei mehreren beworben und bin dann nach England gefahren zum Vorstellungsgespräch bei Rare. Und da haben die mir halt Prototypen von Kinect Sports gezeigt, an denen die gearbeitet haben. Und das fand ich, ziemlich spannend. Also so, als man halt das erste Mal, also ich war halt am Anfang sehr skeptisch, ob halt dieses Kinect überhaupt funktioniert mit dem Skeletal Tracking, ob das überhaupt klappt, dass die halt, wenn man, also wie man sich halt bewegt, das wirklich halt auf die Avatare sag ich mal, übertragen können. Mhm. Und das hat mir schon so, als ich so meinen ersten Avatar selber bewegt habe, also das hat mir echt schon so ein, ich weiß nicht, Gänsehautgefühl will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall schon, dass man dachte, oh ja, das ist echt cool und da gibt es doch bestimmt, sag ich mal, viele Herausforderungen, aber auch viele Möglichkeiten, was man da für Spiele mitmachen kann.
War das denn, also wann war das denn? War das die Zeit, als Kinect noch als, wie hieß es, Project Natal, also als es quasi genau, noch gar nicht offiziell als Produkt angekündigt war, sondern halt es gab nur so einen Prototyp, den man ja auch auf der E3 dann vorgestellt hat. Also so nach dem Motto, als das noch so der neue heiße Scheiß war und so, naja, so war es ja wirklich, weil man konnte sich ja noch gar nicht genau vorstellen, wie das funktioniert und man hat ja immer nur diese Videos so gesehen und es war so ein bisschen immer dieser, es herrschte so ein bisschen diese Aufbruchsstimmung, die du schon richtig geschildert hast mit, dass man sich gedacht hat, oh, das ist jetzt das Holodeck, so, weil dann stellst du dir halt so eine Kamera ins Wohnzimmer und stehst dann da und um dich herum wird alles wahrgenommen und du quasi ins Spiel portiert.
Genau, das war noch. Also ich glaube, da wurde das auch noch, öffentlich wurde das noch gar nicht gezeigt, als ich mich mit Rare getroffen habe und die mir gezeigt haben, woran die gearbeitet haben. Also da hieß es auch noch nicht Kinect, du hast schon richtig gesagt, da hieß es noch Projekt Natal. Und die Hardware, die da benutzt wurde, die war auch noch, sag ich mal, sehr verschieden zu dem, was später halt ausgeliefert wurde an die Kunden. Also da hat sich noch einiges getan dann in den, das müssen schon noch 18 Monate gewesen sein.
Und das hat dich dann aber so überzeugt, dass du gedacht hast, so jetzt, ich komme jetzt zurück, quasi nach Europa, wenn man das mal so als zurück bezeichnen darf, und arbeite für Rare, was ja durchaus auch ein renommierter Name ist. Also die haben jetzt zwar in letzter Zeit nicht mehr so die ganz großen Sachen gemacht, aber damals, weiß ich, zu Super Nintendo Zeiten, da war ja Rare der Name schlechthin in der Branche. Und da war man auch so, wenn man irgendwie Spiele selber sich mal gekauft hat, war immer so, wenn da Rare drauf stand, so, oh, das muss aber was Gutes sein.
Ja, also es hat mich schon gereizt. Also nicht unbedingt wegen Rare dem Namen, aber schon. Also in Japan, Acquire, die sind ja, also die sind eigentlich auch Indie. Oder wie man oft auch sagt, Third-Party-Entwickler. Und da war es sehr oft, was ich immer sehr schade bei Acquire fand, ist, dass eigentlich da sehr gute Leute gearbeitet haben und es auch immer viele gute Ideen gab. Aber dass es oft daran gescheitert hat, dass die Budgets immer so klein sind und man im Endeffekt das Potenzial der Spiele nie richtig entwickeln konnte. Und da, als ich mir dann überlegt habe, wo ich jetzt als nächstes hingehe, habe ich schon auch bewusst mal gesagt, okay, Rare sind ja First Party, die gehören ja zu Microsoft Game Studios. Probier doch mal, sage ich mal, zu einer der großen Firmen zu gehen, wo man weiß, die haben mal große Budgets. Und wie verändert das die Spieleentwicklung? Oder was sind halt die Unterschiede? Also ich wollte da halt auch ganz klar sehen, was ist halt der Unterschied zu Independent Third Party mit halt kleinen Budgets zu halt sowas wie Microsoft Game Studios, wo man eigentlich kein Budget hat, weil Microsoft halt einem so viel Geld gibt, wie man will im Prinzip.
Okay, wir unterschreiben einfach am Ende des Monats immer den Scheck, egal wie groß der ist.
Ja.
Gut, aber dann unterstelle ich dir jetzt mal, dann hat es dir da offenbar nicht gefallen in den großen Studios, wo ganz viel Geld zur Verfügung steht, weil du bist ja dann an das komplett andere Spektrum der Spieleentwicklung gegangen und hast wirklich dich mit, ihr seid 3 Mann jetzt bei Yum Yum Games, oder?
Ja, genau.
Ist das so? Hat es dir nicht gefallen mit dem vielen Geld?
Nicht gefallen, ist schwer zu sagen, aber also Kinect Wars, es hat schon Spaß gemacht, das Spiel zu entwickeln. Aber das Problem halt bei diesen großen Firmen ist, dass im Prinzip, und ich glaube, also man kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, ob Phil Spencer den Leuten ein Name ist. Also Phil Spencer ist der Leiter von Microsoft Game Studios. Der sieht, also im Prinzip managt der alle Microsoft Game Studios world, also weltweit. Und es ist dann halt so, man schickt dann halt, sag ich mal, so alle paar Wochen sein Spiel, natürlich auch in die USA, und da wird sich das Spiel dann angeguckt. Und dann kriegt man immer so merkwürdige Mitteilungen zurück. Die Tochter von Phil Spencer findet bei Bowling das und das nicht gut. Oder die Ehefrau von irgendjemand anderem, der halt, sag ich mal, der halt was zu sagen hat in Microsoft, der hat bei Volleyball das und das nicht gefallen. Und also im Prinzip ist es halt so, dass man selber gar keine Eigenverantwortung mehr hat, sondern dass man ist halt in England, irgendwo auf dem Land und arbeitet an seinem Spiel und kriegt dann alle paar Wochen so total zufällige Kommentare aus den USA von irgendwelchen wichtigen Menschen und deren Familie, weil weitergeleitet und soll dann halt das Spiel abändern nach diesen Kommentaren. Und das sind halt wirklich so ganz lapidare Kommentare, die einem halt, sag ich mal, so als Game Designer nicht viel sagen, weil man halt mit den Leuten nicht selber reden kann. Und das fand ich halt irgendwie ziemlich, also das fand ich ziemlich unsinnig. Und das hat auch die Moral, sag ich mal, im Team so total kaputt gemacht. Weil man, egal, also selbst wenn halt die Leute dachten, oh, jetzt haben wir mal was Gutes gemacht, kam dann halt nach ein paar Wochen halt wieder so ein merkwürdiger Kommentar aus den USA zurück. Und also ich glaube, da sind halt auch Fehler in der Leitung bei Rare gemacht worden, dass halt diese Kommentare überhaupt so weitergegeben wurden. Also da hätte ich eigentlich erwartet, dass sowas halt, sag ich mal, gefiltert wird. Und dass man vielleicht halt eher sagt, okay, warum geben die jetzt diese Kommentare zurück? Was steckt da halt wirklich hinter? Was sind jetzt die Probleme am Spiel, die halt, die Leute vielleicht sehen?
Ja, es ist
Und
immer
das.
schwierig, so ein richtiges Mittelmaß zu finden zwischen, sag ich mal, Fokusgruppentests, wo man immer sagt, na ja, wir entwickeln halt das Spiel so, dass es möglichst vielen Leuten und der Tochter von Phil Spencer gefällt. Oder dass man halt als Entwickler auch irgendwo sagt, ja, nee, wir sind aber auch der Meinung, dass das so, wie wir das machen, funktionieren wird. Also, klassisches Beispiel, was ja immer gebracht wird, ist dieser berühmte Ausspruch von Ford, der gesagt hat, ja, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie haben hätten wollen, dann hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Aber niemand hätte gesagt, ein Auto. Trotzdem habe ich das Auto entwickelt und es ist halt ein Welterfolg geworden. Und deswegen kann ich durchaus verstehen, dass das gerade beim Spieledesign auch immer wichtig ist, dass man die richtige Mittelmaß zwischen Appeal, wie man so schön sagt im Englischen, an die Massen findet, aber auch noch irgendwie seinen eigenen kreativen Kopf durchsetzen kann.
Ja, genau. Du sagst das schon ganz richtig. Aber das war halt überhaupt nicht möglich. Und das hat mir so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, also das hat mir halt schon den Spaß an der Sache verdorben. Und als ich mich dann mit Kollegen unterhalten habe, die zum Beispiel bei Capcom in Japan arbeiten oder bei Sony in den USA, also da hat man halt schon gemerkt, dass es halt so in der Art momentan halt im AAA-Bereich überall zugeht. Das könnte halt sein, dass sich das wieder in ein paar Jahren verändert. Aber also momentan ist es auf jeden Fall sehr, sag ich mal, so von oben gelenkt. Sehr von den Business-Leuten eher gelenkt. Mhm. Und also mir hat es ja bei Acquire eigentlich sehr gut gefallen, so als quasi in einem kleineren Team. Und dann habe ich bei Rare Phil kennengelernt und Rio. Und also wir haben uns halt sehr gut verstanden und wir hatten auch ähnliche Ideen, wie wir halt gerne Spiele machen möchten, halt einmal als Team, was halt so Kollaboration angeht oder halt auch Eigenverantwortung, aber natürlich auch immer, sag ich mal, Teamarbeit, also wie man halt mit Leuten zusammenarbeitet. Und dann haben wir uns überlegt am Ende von Kinect Sports, warum probieren wir das nicht einfach mal halt nur mit drei Leuten halt ein Spiel zu machen. Und vor allen Dingen, was uns da halt, sag ich mal so, den Mut gegeben hat, das zu machen, war das erste iPad. Und zwar war das, es ist aber schon mehr als 3,5 Jahre zurück, sind wir, ich glaube, an dem Tag, an dem es rausgegangen ist, sind wir in den Apple Store gefahren, um uns das mal anzugucken. Weil natürlich haben damals auch schon vor 3,5 Jahren gab es sehr viele Leute, die halt für iPhones Spiele gemacht haben. Aber also mich hat das jetzt nicht, haben jetzt diese iPhone-Spiele nicht so vom Hocker gehauen, weil das halt doch schon, sag ich mal, eher so viele kleine Spiele waren, die man auch so, also auch viele Retro-Spiele, was man halt schon so kannte. Da habe ich jetzt noch nicht so das Potenzial für etwas gesehen, sag ich mal, wo man jetzt ein Spiel mit einem iPhone machen kann, das man jetzt nicht früher schon hätte machen können oder halt auf einer Konsole. Also da waren halt sehr viele Spiele, die zwar auf dem Telefon waren, aber eigentlich jetzt, sag ich mal, Touch nicht besonders gut benutzt haben. Und dann haben wir uns halt das iPad angeguckt, mit dem größeren Bildschirm. Und wie sich das angefühlt hat, halt dieses iPad zu benutzen. Und da haben wir halt doch schon gesagt, ja doch, mit dem größeren Bildschirm, da müsste es doch eigentlich Spiele geben, die man richtig, sag ich mal, für das iPad machen kann. Sachen, die man halt nicht auf der Konsole machen könnte oder die halt man nicht mit einem Controller spielen kann. Und da haben wir halt gedacht, dass es halt für diesen, vor allen Dingen für den iPad-Markt, da muss es doch Leute geben, wenn man sich so ein teures iPad kauft, dass man da auch qualitativ hochwertige Spiele für haben will. Mhm. Und da haben wir gesagt, ja, lass uns das mal versuchen. Ja.
Also schon dann quasi so ein bisschen, ja, wie das halt so in der Apple in den Apple-Werbespots immer gezeigt wird mit den Entwicklern, die dann immer in den Trailern gezeigt werden, die dann gesagt haben, ja, we have this phenomenal device und sowas und it spiked our imagination und dann kommt irgendwie ganz coole Musik im Hintergrund und so. Also das heißt, es ist gar nicht so weit weg von der Realität, wenn man sich die Apple-Werbespots anschaut. Also ihr habt auch das Gerät in die Hand genommen und es hat euch tatsächlich dazu inspiriert, ja, ich sag mal tatsächlich ins kalte Wasser zu springen, euch selbstständig zu machen und ein Spiel dafür zu entwickeln.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also war jetzt nicht so glamourös wie in dem Werbespot.
Aber prinzipiell oder rückblickend kann man es ja etwas glorifizierender darstellen, als es dann vielleicht wirklich war. Ich stelle mir das so vor, wie es im Apple-Werbespot war. Okay. Und genau, und hattet ihr dann von Anfang an die Idee zu Tengami oder habt ihr, beziehungsweise, was heißt denn Tengami überhaupt? Ich habe versucht, das mit Google Translate zu übersetzen, habe aber keine wirklich befriedigende Lösung gefunden.
Ja, also es ist auch kein, also es ist halt so eine Wortneuschöpfung.
Ach so, okay, ja, dann.
Und es ist aus zwei japanischen Wörtern zusammengesetzt. Und zwar Ten ist Himmel. Mhm. Und Gami, kennen wahrscheinlich viele Leute aus Origami, bedeutet eigentlich nur Papier. Also man könnte es halt übersetzen als himmlisches Papier.
Ja, okay. Ja, gut, dann die Erklärung, dass es eine Wortneuschöpfung ist, also so eine Zusammensetzung, dann erklärt es ja auch, dass ich das nicht finden konnte, aber macht auch durchaus Sinn, wenn man sich ja überlegt, wie das Spiel aufgebaut ist und was man da so macht, dann ist es schon ein guter Name. Und der Vorteil ist natürlich auch immer bei so Namen, die sind halt SEO perfektioniert, weil wenn du halt Worteigenschöpfungen hast, dann hast du halt nicht das Problem, dass du irgendwie bei Google nicht oben gerankt wirst oder so, sondern ja, die Leute suchen dann halt, wenn sie das Spiel suchen, finden sie auch sofort dich oder deine Seite und dann kommst du da halt auch leicht drauf. Genau, also hattet ihr von Anfang an diese Idee, dieses Tengami zu machen oder seid ihr am Anfang erstmal mit dem, habt euch quasi halt ein neues iPad gekauft und habt dann erstmal rumprobiert und unzählige Prototypen ausprobiert oder wie, was hat euch so inspiriert, dass dann dieses Tengami draus geworden ist?
Ja, also wir hatten dann jeder ein iPad und haben halt erstmal so ein paar Spiele gespielt, die es halt schon so gab. Ehrlich gesagt, das ging halt total doof. Es ging dann sehr schnell. Und zwar, kurz nachdem wir das iPad hatten, haben wir ein Video gesehen auf YouTube, wo halt Studenten ein Pop-Up-Buch animiert haben. Und da war irgendwie so eine kleine Gans. Und die ist halt immer in diesem Pop-Up-Buch so rumgehüpft. Es sah halt schon fast so aus wie ein Plattformer. Mhm. Dann haben wir uns mehr über Pop-Up-Bücher unterhalten und Phil war als Kind ein ganz großer Fan von diesen Pop-Up-Büchern, weil er das halt immer so toll fand, wenn man halt die Seite umgeblättert hat, dass halt so diese neue Welt im Prinzip so hervorgeklappt ist.
Genau, also ich hake ganz kurz ein, nicht weil du was irgendwie Falsches gesagt hättest. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob alle sofort auf Anhieb verstehen, was ein Pop-Up-Buch ist. Okay. Und zwar, das kennt man, das sind meistens Kinderbücher oder ich glaube fast immer Kinderbücher, die man, wenn man die aufklappt, kommt wirklich so eine Landschaft oder ein Haus oder irgendwas, was aus diesem Buch heraussteht. Also ein Faltbuch quasi. Und das kann man dann eben umfalten und manchmal sind auch so Laschen, so kleine dabei, mit denen man an Papier irgendwie dann zum Beispiel ein Männchen durch die Landschaft ziehen kann oder irgendein Tier kommt aus der Scheune raus oder sowas. Also das heißt, diese Bücher hat bestimmt jeder schon mal irgendwo so gesehen oder hat sogar vielleicht sogar selber welche. Und das ist auch der Stil und die Art und Weise, wie sich Tengami präsentiert als Spiel, bloß eben halt auf einem iPad. Also das heißt, man blättert auf dem iPad die Seite um und dann öffnet sich eben ein neuer Teil der Welt. Oder wenn man durch eine Tür rausgeht, öffnet sich halt dann der Teil, der hinter der Tür kommt. Das war ja, genau. Ein kleiner erklärender Einschub.
Ja, also ja. Und wir haben uns dann halt mehr darüber unterhalten, über diese Aufklappbücher oder Pop-Up-Bücher. Und dass es ja eigentlich interessant ist, die sind ursprünglich, waren das eigentlich Spielzeugbücher oder sind die so als Spielzeugbücher verkauft worden? Und es ist ja schon interessant, dass es halt, sag ich mal, ein Spielzeugbuch gibt, das dann aber nicht in einem Computerspiel wiederzufinden ist. Mhm. Und dann haben wir uns halt gefragt, was passiert denn, wenn wir halt dieses Aufklappbuch nehmen und wenn wir mal versuchen, ein Computerspiel dafür zu konzipieren? Oder was kann man überhaupt für Spiele halt mit Aufklappbüchern machen, für Computerspiele? Und da haben wir dann angefangen, sagen wir mal, zu experimentieren. Und sind dann im Endeffekt bei Tengami angelangt, als unser erster Versuch mit einem Aufklappbuchspiel.
Ist das was sehr Japanisches? Also du kennst ja jetzt die japanische Kultur so ein bisschen und man weiß ja auch, wie hast du ja schon gesagt, dass Origami, also diese Papercraft, also mit Papier irgendwas erschaffen und sowas, dass das ja schon auch Teil der japanischen Kultur ist. Sind diese Klappbücher auch was eigentlich originär aus Japan kommt?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Die kommen aus Deutschland sogar.
Oh, okay. Oh.
Obwohl es da manchmal im Büro Streitereien gab. Weil nämlich in England, glaube ich, auch zeitähnlich, dass die auch entwickelt wurden.
Okay.
Ja, da durfte ich manchmal in Interviews nicht sagen, dass sie aus Deutschland kommen.
Okay, so
da
schlimm
gibt es sogar. Da gibt es dann doch Länderrivalität.
Okay. Ja, also ich wüsste jetzt gar nicht, ich hätte jetzt, also wenn du mir jetzt gesagt hättest, ja, das ist was ganz traditionell Japanisches, dann hätte ich das auch geglaubt, weil ich jetzt gar nicht gewusst hätte, wo das wirklich herkommt. Und ich, wie gesagt, ich kenne die halt auch so als Kinderbücher, was man so früher hatte. Und das waren dann meistens eben relativ, ja, ich sag mal, simple Kindergeschichten, weil als Kind kann man eben noch nicht so viel lesen. Und ja, da ist dann eben so ein Klappbuch, wo man sofort auf Anhieb erkennt, was da zu sehen ist, bietet sich dann eben auch an, um eine Geschichte zu erzählen. Genau, dann habt ihr irgendwie da 3 Jahre dran gearbeitet, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja. Wie habt ihr das finanziert? Habt ihr da irgendwie einen Kredit aufgenommen zur Studiogründung oder hattet ihr irgendwie genug Rücklagen? Oder weil ich meine, 3 Jahre muss man ja auch erstmal aushalten. Und selbst als Indie-Studio ist ja bekannt, dass man da irgendwie sowieso nur Tütensuppen isst und Tütensuppen und Energy Drinks, aber die müssen ja auch irgendwoher bezahlt werden.
Ja, das sind alles unsere Ersparnisse gewesen. Also Phil hat jetzt, glaube ich, sowieso bei Rare, der hat ja noch bei Cameo und Donkey Kong hat er mitgemacht. Mhm. Und Star Fox Adventures. Also da sind, glaube ich, auch ganz gute Boni ausgezahlt worden. Noch in der guten alten Nintendo-Zeit. Ja, und ich hatte halt Geld angespart, das jetzt so lange gereicht hat. Und bei Rio war das auch so. Also nee, wir haben das alles mit unseren Ersparnissen gemacht. Und wir sind zwar in den 3 Jahren immer wieder von, sagen wir mal, Publishern angesprochen worden oder Investoren, die investieren wollten, weil die halt doch, sagen wir mal, also die 3 Jahre, da sind ja, ein Jahr sind ja darauf gegangen, um halt überhaupt zu lernen, wie macht man diese Aufklappbücher und wie kann man die digital erstellen. Weil es halt diese Technologie, so eine Technologie als käuflich, erwerblich gibt es überhaupt nicht. Also das mussten wir alles selber herausfinden, wie man das macht und auch selber erstellen. Da ist natürlich auch theoretisch, sagen wir mal, ein finanzieller Wert drin, wenn man das jetzt an irgendwelche Bücherhäuser verkauft, die jetzt vielleicht sich auf digitale Pop-Up-Bücher spezialisieren möchten. Oder wenn Pixar jetzt einen Pop-Up-Buchfilm in 3 Jahren rausbringt oder so. Und ja, wir haben das mit unseren Ersparnissen gemacht und für uns war sehr wichtig, einmal ein Spiel zu entwickeln, halt wirklich nur mit unseren Fähigkeiten und unseren Finanzen, also nur unserem Geld, um halt zu sehen, okay, wie weit kommen wir überhaupt mit dem, was wir haben. Und wir wollten halt, also ich mag halt das Wort Indie zwar nicht so gerne, aber wie man halt so wirklich sagt, 100% Indie, halt keine Publisher, keine Investoren, alles nur unser eigenes Geld und unsere Fähigkeiten sozusagen. Alle Leute, die halt mitarbeiten, sind halt auch finanziell mit drin im Spiel. Also im Endeffekt haben halt 3 Leute Vollzeit dran gearbeitet und 3 Halbzeit. Und davon sind 2 sind halt auch, da wird halt auch das Geld prozentual aufgeteilt. Und einer, der halt die Animation gemacht hat, die Charakteranimation, der hat gesagt, er möchte lieber bezahlt werden. Mhm. Also wir wollten das halt also auch ganz fair machen, dass halt alle, die mitarbeiten, dass die halt auch, sagen wir mal, wenn das Spiel sich jetzt total super verkauft, dass halt auch alle von profitieren. Mhm.
Jetzt kam es ja dann irgendwann letzten Monat, obwohl sagen ist noch gar nicht her, vor ein paar Wochen kam es raus. Ja. Was überwiegt denn so beim Launch? Ist das eher der Stolz, dass man was geschafft hat und dass man es geschafft hat, innerhalb von 3 Jahren so ein Spiel zu entwickeln und auch, wie du ja sagst, mit so einer neuen Idee diese Faltbücher irgendwie umzusetzen? Oder hat man da auch eher Angst? Also im Sinne von, ja, weiß ich nicht, jetzt haben wir irgendwie 3 Jahre hier Geld und Zeit versenkt und wer weiß, ob das jetzt so gut ankommt, ob sich's verkauft, was werden die Kritiker sagen? Also welches Gefühl überwiegt da, wenn man so ein Spiel dann in den iOS-Store hochlädt?
Also als wir es hochgeladen haben, hat eigentlich nur Stolz und Freude überwogen. Also dass wir es halt jetzt geschafft haben. Und wir wussten, wir mussten es halt dann herausbringen, weil wir natürlich dann kein Geld mehr hatten. Also so super reich waren wir auch nicht. Und aber wir waren halt doch sehr stolz, dass wir halt das geschafft haben, was wir halt gesagt haben, was wir machen wollen. Und haben uns auch total gefreut. Also an die Kritiker habe ich in dem Augenblick eigentlich überhaupt nicht gedacht. Und zwar mit Tengami, also da war uns schon, also wir haben Tengami sehr oft auf Spielemessen gezeigt. Wir haben es auf vielen großen Spielemessen in den USA gezeigt, aber auch hier in England. Und von daher wussten wir schon eigentlich die ganze Zeit über, dass das Spiel sehr polarisierend ist. Mhm. Dass es halt eher so traditionellere Spieler gibt, die halt nicht so viel damit anfangen können. Und dann im Prinzip, umso mehr man halt sag ich mal, weiter weggeht von den traditionellen Spielern oder wenn man halt an Leute kommt, die entweder gar keine Spiele spielen oder die sehr interessiert sind an Innovationen in Spielen oder die halt auch sehr indie-freundlich sind, dass denen das dann immer sehr gut gefallen hat. Also da wussten wir halt schon von immer, also die ganzen 3 Jahre, weil das sehr polarisierend ist. Und das wollten wir auch so. Also das war eigentlich auch eine Herausforderung für uns, halt mal so zu gucken, ob mit Tengami kann man ein erfolgreiches Spiel machen, das sich halt nicht, sag ich mal, an diese Core-Zielgruppe von Computerspielen richtet. Was man halt manchmal auch immer so oft negativ halt diese Call of Duty Kids nennt. Wobei ich das solche Leute also überhaupt nicht negativ sehe. Also so soll das jetzt nicht rüberkommen. Und dann, als es dann halt rausgekommen ist, haben wir halt am Anfang ein ganz übles Review gekriegt auf Eurogamer, der Tengami total bescheuert fand. Und da war ich dann halt erstmal sehr traurig. Und dann sind aber immer mehr Reviews gekommen und dann hat man halt gesehen, okay, nee, es gibt aber auch Leute, die es halt total super finden. Und dann, ja, und dann war es eigentlich auch okay. Also dann hat man halt schon gesehen, dass halt das, was wir uns vorher, sagen wir mal, was wir halt über die 3 Jahre hinweg schon erlebt haben, dass es polarisierend ist, dass sich das halt im Prinzip ja bestätigt hat. Es gibt halt einen großen Prozentteil von Leuten, denen halt sehr gut gefällt. Und wir haben halt auch schon total viele liebe E-Mails bekommen von Leuten, die uns halt geschrieben haben, also über ihre Erfahrungen mit Tengami. Aber es gibt dann halt genauso eine Prozentzahl von Leuten, die halt sagen, nee, ich kann damit gar nichts anfangen.
Ja, das ist aber wahrscheinlich bei jedem Spiel so, würde ich jetzt mal behaupten, dass es immer Leute gibt, die da sagen, das ist nichts für mich. Aber und das Highlight war ja dann wahrscheinlich sowieso meine E-Mail mit der Einladung zu Insert Moin, weil das ist ja. Okay, aber du musst jetzt dazu nichts sagen. Wir lassen es einfach mal so stehen.
Das ist mein erster deutscher Podcast.
Aber du warst schon in US-Podcasts oder Englischen oder?
Ja.
Okay. Ja, also es hat ja schon offenbar für so ein bisschen Aufmerksamkeit gesorgt, weil, wie gesagt, die Podcasts kommen, stellen Anfragen und Reviews und Eurogamer ist ja jetzt auch eine auch international relativ große Seite. Deswegen, ich weiß nicht, ich würde jetzt mal fast behaupten, ob die Review jetzt gut oder schlecht ist bei Eurogamer, war fast egal, weil zumindest hat sie für Aufmerksamkeit gesorgt und Leute haben zumindest vielleicht mal geguckt, was ist das mit dem Spiel und ob das jetzt ja, eine schlechte Review ist, ist dann in dem Fall eher zweitrangig. Ist jetzt
Ach,
meine Theorie.
die Kommentare waren eh total super, weil wir, also Eurogamer, die haben eine Show für Indie-Spiele, die nennt sich Rest. Und da haben die das Spiel auch schon mal öfter gezeigt. Also die Leute, die die Seite lesen, kennen das Spiel eigentlich. Und die Leute haben in den Kommentaren geschrieben, ach, wir kaufen es trotzdem. Also das war halt total süß. Von daher, nee.
Aber man muss schon dazu sagen, also dass ihr vielleicht die Hardcore-Gamer nicht ansprecht oder so, das mag auch durchaus richtig sein, aber ihr sprecht halt auch die iOS-Gamer. Also was heißt iOS-Gamer, aber so an, weil wenn man so jetzt Tengami sich anschaut, widerspricht das irgendwie allem, was man für iOS-kompatibel oder erfolgsversprechend hält, weil ihr habt halt keine lustigen Vögel, die man rumschießen kann. Es ist alles nicht so knuddelig, sondern es ist ja, es ist eher künstlerisch anmutend und nicht so bunt flippig poppig. Es ist relativ teuer, also es kostet 4,99 € im deutschen Store
4,50 €.
oder 4,50 €, ja. Und das ist jetzt natürlich eigentlich nicht viel Geld für ein Spiel, muss man ja eigentlich auch sagen, aber man ist halt auf iOS mittlerweile diese 99 Cent oder gar Free-to-Play gewohnt, weil das ist einfach mittlerweile die gigantische Masse an Spielen und deswegen ist es so, dass man sich einfach bei, ja, 4,50 € mittlerweile denkt, oh, das ist aber ganz schön viel. Ja, wie ich gesagt habe, es ist so ein bisschen künstlerisch, also hattet ihr auch nicht Angst, dass ihr da einfach völlig untergeht im Store, dass ihr sagt, die nehmen das überhaupt nicht wahr, weil das überhaupt nicht dem entspricht, was auf iOS erfolgreich läuft?
Nee, also bei uns war das eigentlich eher im Gegenteil. Also wir haben gesagt, die Leute müssen doch mittlerweile da schon total gelangweilt von sein. Also die müssen doch darauf warten, dass endlich mal was kommt, was halt ganz anders ist. Sag ich mal, was halt nicht nur halt natürlich im Spielbereich, also man denkt natürlich mit diesem Aufklappbuch, das ist halt sehr innovativ und einzigartig. Also das hat ja sonst noch nie jemand gemacht. Und es sieht auch total anders aus. Also da haben wir eigentlich immer gedacht, nee, da müssen die Leute doch eigentlich richtig drauf warten, dass mal was anderes kommt.
Und wie habt ihr dann, also ich kann ja mal ganz kurz dazu sagen, wie ich auf Tengan gekommen bin. Ich habe tatsächlich das iOS-Feature gesehen, weil das ist ja immer ein bekanntes Problem, dass im iOS Store einfach so viel drin ist, dass man gar nicht mehr irgendwie hinterherkommt, irgendwie sich alles anzugucken. Und dann habe ich, als ich iTunes gestartet habe, euer Feature oben gesehen und es war tatsächlich dieser Stil, der mich angesprochen hat. Also ich sofort gesagt, oh, das schaut ja irgendwie echt mal ganz anders aus als alles andere, was man da so gewöhnt ist. Und dann habe ich draufgeklickt. Wie habt ihr dieses Feature bekommen? Weil das ist ja auch immer so bekannt, also auch so ein offenes Geheimnis, dass die unfassbar umkämpft sind, aber keiner so genau weiß, nach welchen Kriterien Apple die auswählt. Habt ihr das irgendwie beeinflusst oder wie seid ihr darauf gekommen?
Ja, also man selber als Entwickler kann da gar nichts beeinflussen. Also unser Werdegang mit Apple ist so gewesen, dass wir haben vor 2 Jahren einen Trailer veröffentlicht zu Tengami, der erste Trailer. Und der wurde auf Touch Arcade gezeigt. Und einen Tag später hatte ich eine E-Mail von Apple. Und da hat sich halt jemand bei mir vorgestellt und hat gesagt, ja, ich heiße so und so und arbeite hier für Apple in England. Das nennt sich dann Developer Relations. Kannst du mir euer Spiel mal zuschicken und wir würden uns gerne mal mit euch treffen. Und dann haben die uns halt nach London eingeladen. Da haben die, glaube ich, das europäische Hauptquartier von Apple ist in London. Und haben sich uns vorgestellt und sich mit uns unterhalten und so weiter. Und sind dann halt mit uns in Kontakt geblieben. Also im Prinzip habe ich Apple in London alle paar Monate halt die aktuelle Fassung des Spieles zugeschickt. Und was dann damit passiert ist, kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe es denen halt immer zugeschickt und dann haben die gesagt, danke. Es kam dann kein Feedback zurück. Ich glaube, das einzige Mal, da sind wir mal gefragt worden, ob wir ins Chinesische und Japanische lokalisieren. Das haben wir dann bejaht. Und so geht das dann mit Apple. Also wir haben halt immer nur das Spiel rübergeschickt, sind halt weiter in Kontakt mit denen geblieben. Und als wir dann wussten, wann es rauskommt, dass es jetzt im Februar rauskommt, haben wir uns halt nochmal mit ihnen getroffen und uns nochmal unterhalten, nochmal ein paar Fragen gestellt. Die haben uns dann halt noch, sag ich mal, so Ratschläge erteilt. Also Tengami ist ja zum Beispiel nur iOS 7 oder iOS 7. Das wurde uns halt von Apple haben das empfohlen zum Beispiel. Und die haben uns halt auch empfohlen, in welche Sprachen wir lokalisieren sollen. Das sind jetzt aber alles keine Geheiminformationen. Also Leute, die im Apple-Entwicklerprogramm sind, können halt alle diese Informationen auch selber nachlesen.
Das spricht ja dann auch dafür, was man jetzt auch öfter schon mal gehört hat, dass diese Highlight-Posten tatsächlich von Apple halt redaktionell kuratiert werden. Also das heißt, die haben da auch selber offenbar ein Interesse dran. Spiele, die sie selber interessant oder fördernswert finden, weil sie natürlich auch so die Vielfalt und die Anmutung des App Stores irgendwie promoten, dass sie dann eben da selber sagen, oh, das Spiel finden wir so interessant und das finden wir auch passt zu unserem, ja, unseren Geräten und unserer Form, wie wir uns als Apple selber sehen wollen. Deswegen lassen wir denen jetzt irgendwie Hilfe anheimkommen, sage ich jetzt mal.
Ja, also wie ich das verstehe, gibt es da mehrere Leute, das könnten eventuell die Store-Manager sein. Also jeder App-Store in jedem Land hat ihren eigenen Manager. Und so wie ich das verstehe, wird da wohl abgestimmt unter diesen 20 oder 30 Store-Managern, die es gibt, welche Spiele oder welche Apps generell halt promotet werden. Mhm. Also von daher vermute ich mal, dass es sehr wichtig ist, dass man halt, sag ich mal, eine große Pressepräsenz hat, damit halt diese Store-Manager überhaupt von dem Spiel wissen. Und das ist ja, du hast das Problem ja selber angesprochen, das ist ja das Hauptproblem. Es gibt so viele iOS-Spiele oder Apps, dass es sehr schwer ist, sich da einen Namen zu machen oder da halt aus der Menge herauszustechen. Das ist besonders schwierig, wenn man, gut, ich meine jetzt Flappy Bird, der hat natürlich total Glück gehabt. Er hat 2 Tage entwickelt und ist fast Millionär damit geworden. Aber ich sag mal so, normalerweise, wenn man nur 2 Tage an einem Spiel entwickelt oder selbst wenn es 2 Monate sind, hat man natürlich nicht viel Zeit, groß die Pressetrommel zu rühren. Und dann ist es natürlich sehr schwer, überhaupt, sag ich mal, bei diesen Store-Managern von Apple ein Bewusstsein für sein Spiel zu entwickeln. Und von daher vermute ich mal, dass halt diese 3 Jahre Entwicklungszeit, in der wir halt immer sehr proaktiv waren, das Spiel öffentlich zu zeigen und auch Presse zu zeigen, dass uns, ich glaube, dass das der Grund ist, warum wir das Feature bekommen haben.
Mhm. Jetzt hast du schon erzählt, was du auch gerade gesagt hast, dass du ja auf Messen wart und viel rumgetourt seid mit dem Spiel und so. Hast du da, also ist immer so eine, unangenehm, aber es ist immer so ein leidliches Thema, dass man irgendwie bei weiblichen Entwicklern immer speziell nochmal fragen muss, ob die schlechte Erfahrungen gemacht haben, was eigentlich nicht der Fall sein sollte, dass man überhaupt diese Fragen noch stellen muss. Aber ich weiß nicht, ob du auch dieses One Reason Why, was ja, wann war denn das, vor 2 Jahren oder so, oder letztes Jahr mal auf Twitter rumgegangen ist, wo halt wirklich Frauen, die in der Games-Branche arbeiten, mit, ja, unter diesem Hashtag dann irgendwie schlechte Erfahrungen oder blöde Sprüche oder sowas gesammelt haben, die ihnen passiert sind als Frau. Hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht?
Ja, also ich glaube, jede Frau in der Spielebranche oder jede Frau halt in einer männerdominierten Branche macht mit sowas Erfahrungen. Jetzt mit Tengami auf Messen habe ich gar keine Erfahrung mit sowas gemacht, weil die Spieler eigentlich sehr respektvoll mit Entwicklern umgehen. Die sind auch sehr interessiert. Das Einzige, was, also bei uns ist es ja so, also Phil und ich machen die meisten Messen. Und also man kann auf jeden Fall schon feststellen, dass es gewisse Journalisten gibt, die nur mit mir reden wollen, und dass es gewisse Journalisten gibt, die nur mit Phil reden wollen. Das ist uns vor allem in den USA aufgefallen, mehrmals. Aber es ist jetzt nicht so, also das sind aber halt, sag ich mal, jetzt, woran liegt das jetzt? Liegt das jetzt daran, dass ich eine Frau bin und er ein Mann? Liegt das daran, dass denen meine Haarfarbe nicht gefällt? Liegt es daran, weil ich natürlich Englisch mit einem Akzent spreche? Also man kann jetzt die Frage, woran das liegt, nicht beantworten, aber also wir haben das auf jeden Fall schon festgestellt, als, sag ich mal, so ein Mann-Frau-Team, dass es da schon manchmal Präferenzen gibt.
Aber zumindest alles jetzt, sagen wir, noch im akzeptablen Rahmen oder so, also dass der eine vielleicht mal mit euch sprechen will, aber jetzt, dass du dich nicht irgendwie gesagt hast, oh, da habe ich mich wirklich unangenehm belästigt gefühlt oder ich bin immer auf einer Messe für die Promotion-Dame gehalten worden und keiner wollte mir glauben, dass ich tatsächlich da mitentwickelt habe oder so.
Ja, also glauben tun die Leute einem das schon, aber ich werde auf jeden Fall überproportional mehr gefragt, ob ich an dem Spiel mitentwickelt habe als Phil.
Okay. Ja, also das heißt, so ein gewisser, auch wenn es oft eben nicht böse oder aggressiv ist, so eine gewisse Form Diskriminierung ist vielleicht ein hartes Wort, aber so, man merkt das schon, dass man irgendwie leider als Frau, die wirklich selber Spiele entwickelt, immer noch so ein bisschen, wie so ein bunter Hund betrachtet wird. Und
ich habe jetzt nie Sachen irgendwie so als, also ich meine, ich habe auch was zu diesem One Reason Why mitgetweetet. Also da hat man auch schon, sag ich mal, schon andere Sachen erlebt. Aber jetzt so auf diesen Messen, die wir mitgemacht haben, also muss ich sagen, also ich fand alles im akzeptablen Bereich. Und also im Endeffekt weiß man ja, also man weiß ja auch nicht, warum Leute einen etwas fragen. Also das Einzige, was ich halt sagen kann, dass diese Frage bei mir gehäuft auftritt und dass halt bei Phil, dass Phil nie gefragt wird. Aber warum die Leute jetzt fragen, also ich kann denen ja auch nicht in den Kopf gucken. Also das können ja auch ganz harmlose Beweggründe sein.
Zu Tengami jetzt, die iOS-Version ist jetzt draußen. Was für Versionen kommen noch? Also habt ihr noch andere Plattformen im Visier? Oder möglicherweise wäre sogar denkbar irgendwie eine Vita-Version, weil die hat ja auch ein Touchscreen. Das heißt, technisch wäre das ja ohne weiteres umsetzbar.
Ja, also wir machen auf jeden Fall die Wii U von Nintendo, kommt es in ein paar Monaten raus. Und dann machen wir auch Desktop, also Windows und Mac OS. Und also ich vermute mal, dass wir es auch, also wir haben jetzt auch keine Pläne geschmiedet, aber du hast es ja gerade gesagt, PlayStation Vita würde sehr gut passen, Android natürlich auch. 3DS würde zwar auch passen, aber das haben wir uns schon mal angeguckt. Der 3DS ist, glaube ich, nicht, da ist die Hardware nicht gut genug. Die ist nicht schnell genug für Tengami. Aber doch, also wir werden jetzt nochmal weiter gucken. Also ich glaube, PlayStation 4 oder Xbox One würde gar nicht klappen. Also man braucht schon halt irgendwie Touch oder zumindest eine Maus.
Und ich glaube tatsächlich, dass auch einfach diese kleinen Plattformen vielleicht auch eher sich für sowas anbieten würden. Weil ich glaube, gerade auf der Vita sind die Leute man merkt es richtig so, ja, die hungern halt so nach, oder sind ausgehungert nach neuen, frischen Spieleideen. Und wenn jetzt sowas kommt wie Tearaway, was ja sicherlich auch irgendwie, ja, so ich möchte sagen, in die gleiche Kerbe schlägt. Es war schon noch irgendwie anders als bei euch, aber die haben ja auch dieses Papier und dieses haptische Erleben von irgendwie einem Spiel mit Umblättern und Wischen und Drücken und sowas. Das haben die ja auch so wie ihr so ein bisschen umgesetzt. Und das ist ja durchweg positiv aufgenommen worden und hat auch echt, echt viel, viel positive Presse bekommen. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das, wenn ihr euer Spiel auf Vita bringt, ähnlich verlaufen könnte.
Ja, hoffentlich.
Gut, jetzt eine nicht so ganz ernst gemeinte Frage am Ende. Gibt es denn irgendwas, was du an Deutschland am meisten vermisst, wenn du jetzt nicht mehr da bist? Weil wir Deutschen sind ja immer bekannt dafür, dass wir immer alles schlecht reden müssen und schimpfen und miesepetrig sind. Vielleicht kannst du uns ein bisschen aufmuntern, dass du sagst, ja, das, sei doch froh, dass es das gibt, weil das habe ich weder in Japan noch in England bisher gesehen und ich vermisse das sehr.
Also ich wollte jetzt sagen Kinderschokolade, aber Kinderschokolade kann man auch in Japan und England kaufen. In Deutschland. Ja, also doch, also Karneval vermisse ich. Also ich komme aus dem Ruhrgebiet.
Okay.
Und Karneval hat doch mal sehr viel Spaß gemacht. Also sag ich mal so zwei, drei Tage, wo alle sich so richtig gern haben und die Leute alle total freundlich zu einem sind. Jeden, die man so auf der Straße trifft. Also doch, das ist schon toll an Deutschland.
Okay, stimmt. Und das ist auch echt sowas, was, also wenn man jetzt irgendwie noch Brasilien und sowas, ist ja auch noch bekannt dafür, dass die da irgendwie Großkarneval feiern. Aber ich glaube, da ist es so ein bisschen anders als bei uns. Da ist halt eher dann irgendwie die großen Paraden, die Leute irgendwie halt nur so anschauen. Aber dass man es halt wirklich so hat wie in, weiß ich nicht, Köln, Düsseldorf oder sowas, das oder Mainz, dass dann die komplette Stadt eigentlich Kopf steht und irgendwie für 2, 3 Tage überhaupt nichts mehr Normales passiert. Das ist wahrscheinlich schon was irgendwie, was man so typisch deutsch verorten würde. Gut, wunderbar. Ich danke, dass du so lange Zeit genommen hast. Ich wünsche euch und dir viel Erfolg weiterhin mit eurem Studio und ja, ich hoffe, dass irgendwie das sehr erfolgreich läuft jetzt, das Niam-Niam. Beziehungsweise zum Thema Erfolg, gibt es denn schon irgendwie erste Zahlen oder wie lange muss man da warten, bis man da irgendwie so erste Aussagen drüber treffen kann, wie gut man irgendwie eingestiegen ist oder wie erfolgreich man aktuell läuft im iTunes Store?
Ja, die werden alle 24 Stunden aktualisiert.
Ach so, okay.
Also, nee, aber ja, also es hat sich gut verkauft. Es hat sich besser verkauft, als wir erwartet haben. Und also Niam Niam, uns wird es auf jeden Fall dank Apple doch noch länger geben.
Okay, ja, das sind ja dann gute Nachrichten. Das ist ja immer das Wichtigste, dass man halt sagt, okay, jetzt hat man da 3 Jahre rein investiert und jetzt kann man auch den fairen Lohn seiner Arbeit, die Früchte seiner Arbeit ernten. Mhm. Gut, alles klar, dann danke ich dir und ja, wir hören uns beim nächsten Mal bei, weiß ich nicht, Tengami 2 oder so, wenn es draußen ist.
Okay.
Bis dann, ciao.
Tschüss.